Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe die Bibelstellen, die ich zitiere, auf dem Skript, deswegen brauche ich die Bibel eigentlich nicht, aber ich nehme sie trotzdem immer gerne mit. Ja, vielen Dank für den guten Einstieg mit der Zeit, mit den Bibelstellen, wo es um unsere irdische Zeit geht. Da können wir jetzt auch gut dran anknüpfen. Wofür lebst du eigentlich, heißt das heutige Thema. Dankeschön. Und diese Frage stellt sich eigentlich ein jedes Kind irgendwann, früher oder später, aber eher früher als später. Wofür lebe ich eigentlich? Welchen Sinn macht dieses Dasein auf der Erde für mich? Und ein Arbeitskollege, mit dem ich mich schon mal auch gerne unterhalte über den Sinn des Lebens, und der erklärte mir, und ich habe ihm erklärt, warum ich an einen Sinn im Leben glaube, und der erklärte mir, es gibt keinen Sinn in diesem Leben, sagte er. Und ich habe ihm dann erklärt, warum ich so gerne gläubig bin, dass ich an Jesus Christus glaube, er mein Retter ist. Und ich habe ihm auch erklärt, dass es nicht egal ist, wie man lebt, wie man diese irdische Zeit verbringt. Dass man ja sogar alles, für alles sich vor Gott verantworten werden muss. Dass man entweder vor ein Preisgericht kommt oder vor ein Strafgericht. Er sagte dann allerdings, wenn es einen Gott gibt, dann muss es auf jeden Fall ein liebender Gott sein. Das war für ihn dann schon wieder logisch. Und daraufhin habe ich ihm natürlich erklärt, was in Johannes 3,16 steht. Dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Seine Antwort war dann allerdings, dass er überzeugt ist, so in circa 200 bis 300 Jahren wird die Menschheit so weit sein, dass sie auf alle Fragen, die man sich als Mensch stellt, eine Antwort haben wird. Und meine Frage ist dann, was nützt einem Menschen, wenn er so eine vage Hoffnung hat? Das ist ja irgendeine Aussage, die völlig aus der Luft gegriffen ist. Was muss der Mensch eigentlich noch entdecken oder welche Grenzen muss der Mensch noch überschreiten, damit seine dringlichsten Fragen eigentlich, die man als kleines Kind sich schon stellt, beantwortet werden können? Wer wünscht sich vielleicht von uns heimlich in einer anderen Zeit zu leben? Gibt es jemanden unter uns, der sich das wünscht? Wenn es so ist, dann muss ich dir sagen, du würdest auch in einer anderen Zeit, in der du dann leben würdest, dir wünschen, in einer anderen Zeit zu leben. Und deswegen dürfen wir froh sein, dass wir heute leben, dass wir heute hier sind und auf das hören, was Gott uns heute zu sagen hat. Wir lesen uns einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, einen Abschnitt von den 10 Aussätzigen. Vor circa 2 Monaten und schon etwas länger, glaube ich, da haben wir von den 10 Jungfrauen gehört. Es waren 10 Frauen, heute sind es 10 Männer. Wobei das eine ein Gleichnis ist und das andere ist eine wahre Geschichte. Diese Geschichte steht nur im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, also Jesus, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Lukas beschreibt uns Jesus Christus als einen Menschen. In den anderen Evangelien, es sind ja insgesamt 4, ist es anders. In Matthäus' Evangelium beschreibt der Jünger Matthäus, der Apostel, Jesus als König. Markus beschreibt ihn als Knecht und Johannes als Gott. Es sind 4 Evangelien nötig, um Jesus Christus, seine Person, zu beschreiben. Ich finde das faszinierend. Und das Lukas-Evangelium ist so aufgeschrieben worden, dass es 2 große Teile bildet, die wieder jeweils aufgeteilt sind. Bis Kapitel 9 ist das Wirken in Galiläa aufgeschrieben und ab Kapitel 9 befindet sich Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, wo er dann sterben und auferstehen wird. Jesus war mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem unterwegs, wie gerade schon gesagt. Und dann machten die einen Abstecher in ein Dorf, haben wir gelesen. Den genauen Grund kennen wir nicht, aber ich gehe davon aus, dass es gerade wegen diesen 10 Männern gewesen ist. Und dieses Dorf befindet sich genau im Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samaria. Das haben wir auch gelesen. Und das seht ihr da. Oben im Norden ist Galiläa, dann kommt Samarien, die Mitte des Landes ungefähr, und im Süden befindet sich das Land Judäa. Und in dem Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samarien, da befindet sich irgendwo dort befindet sich ein Dorf, und dort war Jesus, dort hatte Jesus angehalten. Bei seiner Ankunft begegnen ihm diese 10 Aussätzigen. Und Aussatz war eine so schlimme Krankheit, die allerdings nicht zwingend zum Tod führte. Und das Schlimmste war die Isolation von anderen Menschen. Und weil die Heilungschancen so gering waren oder gar nicht existierte, bedeutete es Trennung bis zum Tod. Mose beschreibt uns das Verhalten bei dieser Krankheit in 3. Mose 13, Verse 45 bis 46. Lesen wir uns auch. Da steht: Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt, und seine Lippen soll er verhüllen. Also er soll eine Maske tragen. Und er soll ausrufen: Unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben. Denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. In der rabbinischen Literatur wurde sogar gesagt, ein Aussätziger ist ein lebendig Toter. Und deshalb galt die Heilung eines aussätzigen Menschen als ein messianisches Zeichen. Denn man war sich einig, die jüdischen Gelehrten damals waren sich damals einig, einen Aussätzigen zu heilen war es genauso schwierig, wie einen Toten wieder lebendig zu machen. Und die 10 Aussätzigen halten sich auch an die Vorschriften. Sie blieben auf Abstand, aber sie riefen nicht unrein, unrein, sondern sie riefen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns, hatten wir gelesen. Mit Sicherheit haben sie von Jesus schon einmal gehört. Deswegen kannten sie Jesus als den Meister. Sie wussten, Jesus kann helfen, Jesus erbarmt sich, er kann sich über uns erbarmen. Mit Sicherheit haben sie von dem Fall aus Lukas 5 gehört. Lukas 5, 12 bis 15, da lesen wir Folgendes. Es war in der Zeit, als Jesus noch in Galiläa unterwegs war. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, es niemand zu sagen. Geh vielmehr hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Es war tatsächlich die meiste Beschäftigung von Jesus in Galiläa, war es, Menschen zu heilen, sie von ihren Krankheiten zu befreien. Und diese Heilung berichtete auch Matthäus und Markus, aber es war immer die gleiche Person, von denen die anderen Evangelienschreiber berichten. Es war sogar die einzige Person, die von dieser Krankheit geheilt worden war, seit der Zeit von Mose. Außerhalb Israels wurde auch Naaman der Syrer geheilt, aber es war halt nicht in Israel gewesen. Davon lesen wir in 2. Könige 5, das war zur Zeit Elisas. Deshalb muss auch Jesus seine Antwort für diese 10 Aussätzigen ja so klar gewesen sein, obwohl sie sehr knapp war. Und Jesus wusste, dass sie, diese 10 Aussätzigen, sofort Bescheid wissen würden. Sie wussten sofort, was es bedeutete. Jesus musste ihren Glauben für diese Aufforderung nicht prüfen. Sie wussten, Jesus seinen Worten dürfen wir glauben. Das, was Jesus sagt, das stimmt. Auf diesem Bild sehen wir den herodianischen Tempel zur Zeit Jesu. So sah der Tempel zur Zeit von Jesus aus, als er auf der Erde lebte. Und wir sehen hier die 4 Kammern. Ich versuche das mal hier euch zu zeigen. Es gab hier diesen Vorhof der Frauen. Und seht ihr diese 4-eckigen Gebäuden jeweils in den Ecken des Vorhofes? Diese Räume hatten unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Funktionen. Und einer von diesen 4-eckigen Räumen war ein Raum für Aussätzige. Und dort wartete ein Priester und empfing dann Menschen, die aussätzig waren oder eben geheilt worden waren. Interessant ist, dass dieser Raum im Tempelgebäude vorhanden war, aber Seit bis Lukas 5 war nur eine einzige Person geheilt worden. Und deswegen war es für die 10 Aussätzigen völlig klar, wir müssen dahin, wir müssen zum Tempel, wir müssen uns den Priestern zeigen. Ja, es war alles dafür vorbereitet. Sie wussten, falls der Messias kommt, wenn der Messias da ist, dann würde er in Israel wirken. Und dann brauchen wir einen Ort, auch für die Aussätzigen, wo wir ihre Gesundheit feststellen können. Und interessant ist, bis dahin wurde nur einer geheilt und jetzt schickt Jesus 10 Männer auf einmal. 10 Männer, die vom Aussatz geheilt worden sind, sind unterwegs zum Tempel. Was muss das für eine Sensation gewesen sein für damalige Tempelbesucher oder damals die Menschen, die da drumherum lebten und auch dieses Ereignis davon gehört hatten. Sie wurden auf dem Weg gesund, haben wir gelesen. Als sie losgingen, wurden sie gesund. Hat jemand von uns schon Heilung erlebt? Hat jemand das schon mal erlebt? Oder kennen wir jemanden, der geheilt worden ist? Was ist das für eine Freude, wenn wir zum Beispiel für eine Person gebetet haben und auf einmal hören wir, sie ist gesund. Die Ärzte hatten eigentlich gesagt, keine Hoffnung, aber die Person ist immer noch unter uns. Sie lebt, Gott sei Dank. Was für eine große Freude, wenn Gott unser Menschenleben verlängert. Aber einer von diesen 10, haben wir gelesen, der hat sich anders verhalten. Als er merkte, dass er geheilt war, kehrte er noch vor dem Tempelbesuch zurück. Er lobte Gott, haben wir gelesen, fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Danach ging er auch in den Tempel, denn nur die Priester durften die Heilung bestätigen und ihm sein altes Leben sozusagen wiedergeben oder ermöglichen. Es war allerdings ein Samariter. Und die Samariter, die beteten damals auf dem Berg Gerizim an. Ich zeige euch nochmal das Bild. Und in der Mitte der grünen Fläche, also in der Mitte Samarias, unterhalb von dem Ort Sichem, da liest man Gerizim. Da befand sich der Berg, wo die Samariter angebetet hatten. Die hatten da ihren eigenen Tempel. Und der Samaritaner war eigentlich unterwegs auf den Berg Gerizim. Und dieser Berg Gerizim hat die Bedeutung bis auf den heutigen Tag in Israel. Und Lukas, bemerkenswert ist auch, warum der Samariter hier erwähnt wird, weil Lukas ist der einzige biblische Autor, der kein Jude war. Und deshalb war es wichtig für ihn hier zu betonen, dass ausgerechnet dieser Fremde unter den Juden umgekehrt war und Jesus dankte. Für mich zeigt es Lukas seine dankbare Haltung Jesus Christus gegenüber, dass er als der einzige Fremdling in Anführungszeichen praktisch an Gottes Wort schreiben durfte. Er hat allerdings nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch noch die Apostelgeschichte. Wir schauen uns gleich im Folgenden ein paar weitere Persönlichkeiten an, die nicht zur Zeit Jesu lebten, sondern ja, in unserer Zeit oder im 20. Jahrhundert. Es sind John F. Kennedy, Aldous Huxley und C.S. Lewis. Diese drei Personen schauen wir uns jetzt gleich etwas näher an. Diese drei Männer haben Weltbedeutung erlangt. Und das haben wir auch letzten Sonntag mitbekommen. Der Alex Lind, der uns besucht hatte, hatte auch den C.S. Lewis zitiert. Sie waren nicht aussätzig. Aber sie hatten eine andere Gemeinsamkeit, nämlich sie sind alle drei am gleichen Tag gestorben. Jetzt kann man natürlich sagen, täglich sterben ja wohl mehr als drei Menschen. So ist es auch. Weltweit sterben ca. 160.000 Menschen pro Tag. Aber diese drei Männer, die jeder auf seine Art Weltbedeutung hatte, sie vertreten drei verschiedene Weltbilder, die unsere Gesellschaft bis heute prägen. Ich zitiere dazu zum Teil den Reinhold Scharnowski, einen Redaktionsmitarbeiter von Jesus.ch. John F. Kennedy, kennt ihr seinen berühmtesten Satz? Genau, ich bin ein Berliner. Genau, damit ist er in die Geschichte auch eingegangen. Er war der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er verkörperte den westlichen Humanismus, was so viel wie Menschlichkeit bedeutet. Und der Humanismus beruht auf der Annahme, dass der Mensch im Kern gut ist und zu Großem fähig ist, wenn er nur genügend gebildet ist und sich möglichst frei von allen Zwängen entwickeln kann. Und damit, mit dieser Ideologie, steht aber nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch steht im Zentrum der Wirklichkeit. Der Humanismus kann aber das böses menschliche Herz nicht befreien. Und das hat das 20. Jahrhundert ganz klar gezeigt, was als das blutigste Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Aldous Huxley, das ist die zweite Person, war anfänglich Humanist. Sein bekanntestes Werk von 1932 heißt Schöne neue Welt. Und er beschreibt eigentlich das Gegenteil sogar, nämlich die Entmenschlichung der Gesellschaft. Und in seinem späteren Leben wandte Huxley sich östlichen Weisheitslehren zu und unterzog sich verschiedenen Drogenexperimenten. Und viele Menschen wie er auch heute spüren, dass mit der Welt, in der wir leben, etwas nicht in Ordnung ist. Sie glauben und sehen, es gibt das Helle, es gibt das Dunkle, es gibt das Gute und das Böse, und das muss man halt so hinnehmen. Und am Ende dieser Weltanschauung steht kein persönlicher Gott, nicht der Mensch, sondern das Universum, was uns keine Antwort schuldig ist. C.S. Lewis ist die dritte Person. Er war anfänglich Atheist, aber ab 1929 akzeptierte er die Schöpfungslehre der Bibel und später, gegen 1931, kam er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Er hatte einen Freund, das war der Tolkien, der Autor von Herr der Ringe. Mit dem hatte er viele Auseinandersetzungen geführt und schließlich erkannt, Jesus Christus ist der Weg. Und er wurde wahrscheinlich der einflussreichste christliche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und der biblisch-christliche Glaube von Lewis, tief durchdacht und meisterhaft erklärt, gibt eine logische Erklärung auf die Fragen der Welt und des eigenen Lebens, die gegenüber dem Humanismus und dem Mystizismus echte und reale Hoffnung vermittelt. Der 22. November 1963 war der gemeinsame Todestag dieser drei Männer. Alle drei haben berechtigte Fragen an das Leben gestellt. Aber nur einer erkannte, dass es eine bessere, eine höhere Erklärung für unser Dasein, für unser Leben auf dieser Erde, in diesem Leben geben muss. Und C.S. Lewis hat es erkannt. Er sagt, es gibt einen persönlichen, lebendigen Gott, der die Welt und den Menschen erschaffen hat. Der Mensch hatte sich aber von Gott abgewandt und dadurch kam Sünde in die Welt. Und das ist die Trennung von Gott. Diese Trennung wurde durch Jesus Christus, sein Werk am Kreuz und seine Auferstehung ein für alle Mal überwunden. Und das ist das, was wir uns eigentlich, was wir ja, uns immer wieder sagen, was wir immer wieder predigen. Es ist so, wie Morten angefangen hat und gesagt hat, es ist gefühlt immer das Gleiche, aber es ist immer wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, das Evangelium. Christsein bedeutet also nicht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen oder mit dem Universum eins zu werden, sondern in einer persönlichen Beziehung mit unserem Schöpfer zu leben. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Text aus Lukas 17. Jesus antwortet mit einer Frage und sagt so mit eigenen Worten, ist es denn den anderen neun nicht eingefallen, auch umzukehren und Gott ebenfalls die Ehre zu geben? Aber dieser eine Fremdling hatte es begriffen. Er dachte sich, was soll ich da im Tempel? Ich bin geheilt, ich bin schon auf dem Weg Richtung dem Tempelgebäude in Jerusalem, bin ich schon geheilt worden? Ich will doch viel lieber meinem persönlichen Retter danken. Ich darf mich ihm wieder nähern. Ich muss keinen Abstand halten. Ich muss keinen Unrein mehr rufen. Ich bin geheilt. Ich gehe zu meinem Retter, zu meinem Erlöser. Und Jesus bezeugt ihm, dass sein Glaube ihn nicht nur gesund gemacht hat, sondern ihn auf ewig gerettet hat. Er durfte ewiges Leben empfangen. Und die Neun, die nicht umgekehrt waren, die haben sich mit ihrer irdischen Gesundheit zufrieden gegeben, mit ihrem alten Leben. Ich komme gleich zum Schluss und die Frage steht immer noch im Raum, wofür lebst du eigentlich? Was ist für dich wichtig? Für die Neun war es wichtig, in den Tempel zu gehen und sich den Priestern zu zeigen, mit den heutigen Worten ausgedrückt, in die Kirche zu gehen, von den Menschen, von den Kirchenmitgliedern Anerkennung zu bekommen. Das war für sie das wahre Leben. Sie konnten wieder in der Gemeinschaft der Gleichgesinnten sein. Sie mussten auch ein Opfer bringen, haben wir in Lukas 5 gelesen. Es waren also gute religiöse Menschen, das haben sie ganz sicher gerne getan. Für die geistlichen Segnungen, die sie von Gott empfangen haben, wollten sie auch gerne was zurückgeben. Opferst auch du Gott deine Zeit, deine Kraft, vielleicht sogar deine Gesundheit, dein Geld? Es kann sogar sein, dass du auch die Bibel liest. Du glaubst sogar Jesus seinen Worten, was geschrieben steht. Du glaubst sogar das, was geschrieben steht. Du betest sogar. Und ich darf dir sagen, wenn du das alles tust, dann bist du ein gesunder, religiöser Mensch, so wie diese neun Männer. Du tust alles, was gut für dich, für deine Ehre und für deine Gesundheit ist. Aber du kehrst nicht um. Du wirfst dich nicht vor Jesus nieder und gibst Gott nicht die Ehre. Das hat diesen neun Männern gefehlt. Zuerst waren es lebendig Tote, danach waren es gesunde Verlorene. Erst nach der Umkehr und nachdem sich dieser Fremdling sich vor Jesus niedergeworfen hat, sagt Jesus zu ihm: Jetzt kannst du hingehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt kannst du in den Tempel gehen und dich den Priestern zeigen, vor den Priestern bezeugen, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Erst nachdem, als er umgekehrt war und sich vor Jesus niedergeworfen hat. In Lukas 5, da hat Jesus zu dem Geheilten gesagt, er soll es keinem sagen, dass Jesus ihn geheilt hat. In Lukas 17 sagt Jesus das nicht mehr, weil Jesus seit Kapitel 9, wie gesagt, Richtung Jerusalem unterwegs war, um auf Golgatha zu sterben und aufzuerstehen. Und deswegen tat Jesus so viele messianische Zeichen, um als Retter erkannt zu werden. Es sollte bekannt werden. Und das war ja auch der Grund, warum Jesus Christus überhaupt auf der Erde lebte. Gottes Sohn verließ die Herrlichkeit und kam auf diese Welt. Er, der sündlos war, starb am Kreuz und bezahlte für unsere Schuld. Der Prophet Jesaja schreibt: Fürwahr, er hat unsere Krankheit auf sich genommen. Er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerzen auf sich geladen. Durch seinen stellvertretenden Tod, durch seine Auferstehung schaffte er Gerechtigkeit, die vor Gott gültig ist. Nur dadurch haben wir eine Gerechtigkeit, die vor Gott gültig ist. Und darum lesen wir in Philipper 2, Verse 9 bis 10 folgendes: Darum wurde er von Gott erhöht. Dieses Bild habe ich in einem Nachbardorf gemacht, bei uns, gestern zusammen mit dem Raphael. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gibt es in deinem Leben einen Tag, wo du umgekehrt bist? Wo du vor Jesus Christus niedergekniet hast oder zusammengebrochen bist, dich niedergeworfen hast? Ja, wo du dich Jesus Christus genähert hast, weil du überführt worden bist durch den Heiligen Geist? Umkehr und Zusammenbruch ist ein Zeichen von Reue, weil du verstanden hast, wie viel Jesus für dich getan hat, weil es keine billige Gnade ist, was Jesus getan hat, was wir gerade gelesen haben, weil du verstanden hast, wie viel Schuld er dir abgenommen hat, wovon er dich alles geheilt hat. Dafür lebst du eigentlich, um zu erkennen, dass Jesus dein persönlicher Retter ist. Man muss keine 200 oder 300 Jahre warten, wie mein Kollege es sagte. Es ist schon seit 2000 Jahren, vor 2000 Jahren bereits schon geschehen, als Jesus ausrief: Es ist vollbracht. Wenn nicht, wenn du so einen Tag in deinem Leben nicht kennst, dann sagt das Wort dir heute: Kehr um, du kannst es heute machen. Kehr um, denn eines Tages wirst du deine Knie so oder so beugen, entweder vor dem Richterstuhl Christi, um Lohn zu erhalten, wie Paulus es beschreibt, oder vor dem großen weißen Thron beim Strafgericht am letzten Tag. So beschreibt es uns Apostel Johannes. Für C.S. Lewis war es ganz natürlich geworden, an Jesus zu glauben. Er schreibt: Ich glaube an das Christentum so, wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Amen. Wir stehen jetzt auf, ich bete noch zum Schluss und dann singen wir stehend das Lied Nur durch Christus in mir. Lasst uns beten. Dankeschön, Herr Jesus Christus, dafür, dass du lebst. Vielen Dank dafür, dass du gestorben und auferstanden bist. Und vielen Dank für dein Wort, dass es lebendig ist. Dankeschön dafür, dass wir es nicht oft genug lesen können. Ja, wir können es nicht oft genug wiederholen, damit wir es nicht vergessen, was du für uns getan hast. Danke auch für das Beispiel von Christian, von dem Volk Israel. Ja, wie schnell haben die sich einen König nach ihrem eigenen Herzen gewünscht. Genauso ist auch unser Herz. Unser Herz ist trügerisch. Und vielen Dank dafür, dass du uns zeigst, dass du der Retter bist, dass du der Messias bist, der verheißene Erlöser. Und das lesen wir unter anderem auch im Lukas-Evangelium. Dankeschön dafür, dass du Wunder getan hast, damit dein Name verherrlicht wird. Und Dankeschön dafür, für dieses Beispiel, dass einer von den 10 umkehren durfte, dass er erkannt hat, ja, dass es mehr gibt als Gesundheit in diesem Leben, dass es mehr gibt, als nur ein langes Leben zu haben und angesehen zu werden. Vielen Dank dafür, dass er uns zeigt, wie wichtig es ist, umzukehren, denn dann beginnt eigentlich erst das richtige Leben, ein Leben in der Beziehung mit dir. Vielen Dank dafür. Dankeschön dafür, dass heute immer noch Gnadenzeit ist. Schon 2000 Jahre lang dürfen Menschen zu dir umkehren. Und danke, dass es jeden Tag Menschen tun, dass du deine Gemeinde baust. Und wir bitten dich auch für heute, dass Menschen wirklich umkehren, dass sie merken, ja, dass ihnen etwas fehlt. Dass sie merken, das eigentliche Leben fehlt mir. Wir bitten dich um Gnade. Wir danken dir für dein Wort, dass es lebendig ist, dass es bis heute lebendig macht. Amen.